Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Ich bin Philipp Habtank, bin Reporter bei der Börsenzeitung und es gibt da eine Frage, die mich wirklich umtreibt, schon länger. Und wer den Podcast regelmäßig hört, der weiß das. Die Frage ist, wie schaffen wir es, ein funktionierendes Growth-Ökosystem in Deutschland zu bauen, sodass wir aus unseren Universitäten diese vielen, vielen, vielen guten Ideen, die es da gibt, in der Forschung, wie kriegen wir die in coole Startups überführt, die dann auch in Deutschland besseren und leichteren Zugang zu mehr Frühphasen und auch Wachstumskapital bekommen, sodass sie dann bestenfalls hier bei uns auch irgendwann an die Börse gehen und eben nicht vorher schon in die USA abwandern. Politisch tut sich in diesem Thema ja gerade eine ganze Menge. Es gibt sehr, sehr viele Bemühungen, beispielsweise die WIN-Initiative. Da versucht man vielen einzelnen Projekten so einen übergeordneten Rahmen zu geben. So stehen gerade deutschlandweit mehrere sogenannte Start-up-Factories, wo sich Forschung, Investoren und Unternehmen zusammenschließen, um eben regionale Start-up-Szene zu fördern. Das Unternehmertum in München wird da immer gern als Leuchtturm und Vorbild genannt, wenn es darum geht, solche regionalen Hubs zu bauen. Aber das ist ja alles ziemlich zentralisiert. Es gibt auch so kleine regionale, davon losgekoppelte Projekte. Da entsteht zum Beispiel gerade ein sehr spannendes in Würzburg, wo sich die Julius-Maximilians-Universität, die lokale Sparkasse Mainfranken-Würzburg und, das finde ich ganz interessant, der ebenfalls dort ansässige VC/Private-Equity-Investor Stella Wendt, beziehungsweise dessen Ableger 14 Leaves, die haben sich zusammengetan, um eben in der Region was zu fördern. Und so kommt es, dass ich jetzt heute zum ersten Mal einen Professor Doktor bei mir im Podcast ankündigen kann, nämlich Professor Dr. Axel Winkelmann. Er ist Professor an der Julius-Maximilians-Universität, aber eben auch Partner bei dem Finanzinvestor. Und deswegen sage ich, Axel, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du mir zugeschaltet bist.
Ja, vielen herzlichen Dank. Also das Gute ist jetzt, dass man nur Audio sieht, dann sieht man meinen hybriden Kopf sozusagen nicht. Einerseits der Universitätsprofessor, der hoffentlich heute ein bisschen Insights in die Innovationsszene sozusagen, in die Forschungswelt geben darf und andererseits der Finanzinvestor oder zumindest derjenige, der diese Innovation auch auf der Straße gesehen haben möchte. Du hast es eben sehr schön formuliert, wir wollen möglichst viele deutsche Arbeitsplätze bis hin zum IPO schaffen. Und das ist auch mein Herzblut, an dem ich sehr hänge.
Du hast zwei Gesichter, bist ein Professor und ein Private Equity Investor. Was ist das ältere Gesicht? Was war zuerst da? Erst der Professor, der dann Investor wurde? Oder bist du Investor gewesen, der dann Professor wurde?
Also ich habe einen Lehrstuhl für BWL und Wirtschaftsinformatik seit 2012 bei uns in Würzburg und habe dort mit dem Thema Unternehmenssoftware, ich mache seit 25 Jahren Unternehmenssoftware, betriebswirtschaftliche Themen, Effizienzsteigerung im Unternehmen. Ich bin mit Leib und Seele Professor, aber wenn ich mich vorstelle, dann sage ich immer, ich bin so ein Kind der New Economy, weil meine ersten Startups tatsächlich zu meinen Studentenzeiten entstanden sind und die Halle 6 der CeBIT, die war mir Jahr für Jahr nicht nur als Beutelratte, sondern als Aussteller bekannt. Und entsprechend gehe ich eigentlich auch bis heute die Brücke zwischen Theorie und Praxis in beide Richtungen, und zwar eigentlich mehrfach am Tag. Und das macht mich aus und das macht für mich auch das Verständnis von Wirtschaftswissenschaften aus, dass man eben Theorie und Praxis miteinander vereinen kann. Und ich habe immer gesagt, auf meinem Weg in die Professur, ich möchte gerne für meine Region, wie man das jetzt immer auslegen mag, bis in Deutschland, Europa, möchte ich Mehrwerte schaffen, die ich in dieser Multiplikatorfunktion als Professor sicherlich auch mit wirtschaftlichen Ambitionen vorwärts bringen kann.
Mhm. Ja, spannend. Also was man jetzt aber trotzdem nicht so häufig sieht, glaube ich, ist, dass zwischen Forschung und einem gezielten Private Equity Investor so eine direkte, starke Verbindung auch besteht. Also in dem Fall, der Investor heißt ja Stella Wendt Capital und dann, so habe ich das jetzt verstanden, gibt es einen Ableger davon, der nennt sich 14 Leaves. Das ist der VC-Fonds, über den wir jetzt dann vor allem heute sprechen. Vielleicht da mal ganz kurz, ist der Investor auch, ist der quasi auch eine Ausgründung aus der Universität oder wie ist da die Verbindung zustande gekommen?
Ja, ich hatte eben schon gesagt, mich interessiert es sozusagen die PS, die ich natürlich auch als Forscher, als Professor habe, auf die Straße zu bringen. Das heißt, ich habe in Würzburg oder generell für die Region Unteres Franken sehr, sehr viel gemacht. Ich habe sehr viele Ausgründungen selber gehabt am Lehrstuhl und habe noch. Ich habe irgendwann angefangen und gesagt, wir haben ein neues Büroareal direkt am Campus. Wir müssen sehen, dass wir möglichst viele Firmen dorthin bringen. Ich bin dann irgendwann selber zum Bauherr geworden mit fast 15.000 Quadratmetern, 25 Unternehmen, die ich an der Universität gerade am Informatikcluster ansiedeln konnte dadurch. Ich habe dann gesehen, dass ich mit der Gründung der Private Equity Gesellschaft, ursprünglich Stella Vent Capital, nicht nur Unternehmer in Betongold an den Campus bringe, sondern eigentlich über die Renditeklammer auch weitere Unternehmer, weitere Investoren auf ja diesen Sweet Spot eigentlich in der Mitte Deutschlands aufmerksam mache. Wir sitzen direkt gegenüber dem Inkubator oder einem der großen Inkubatoren der ganzen Ökosystem, Gründer-Ökosystem-Szene Mainfranken. Und so ist quasi eins nach dem anderen entstanden. Und die Universität ist dann letztendlich logischerweise auch darauf aufmerksam geworden und kann jetzt auf diesem Wissen, was wir seit 2021 mit zahlreichen Unternehmern aufgebaut haben, selber aufbauen und kann das eben für den VC-Fonds 14 Leaves, mit dem wir im Aufbau betraut wurden, im Management betraut wurden, als Stella Vent Capital entsprechend aufsetzen.
Also 14 Leaves, das ist der neue VC-Fonds, für den wollt ihr laut Pressemitteilung 50 Millionen einwerben, um dann Ausgründungen aus der Würzburger Uni zu pushen, aber ich glaube auch generell halt einfach Startups zu fördern in der Region. Das zusammen auch noch mit der Sparkasse, kannst du da vielleicht noch ein bisschen sagen, wie diese Konstellation jetzt für diesen neuen Fonds zusammengefunden hat? Also ist die Sparkasse da auch selber investiert?
Entschuldigung, ich hole ein bisschen aus, aber zum Grundverständnis. Also die Region, über die wir reden, liegt in der Mitte Deutschlands, so knapp 2 Millionen Einwohner, sehr viele Hidden Champions in der Region. Und wenn ich auf das Innovationssystem schaue, also nicht nur auf die 50-plus Gründerzentren und Touchpoints, sondern auf die Hochschulen, dann haben wir in der Mitte eine sehr große, sehr renommierte und eine der ältesten Universitäten in Deutschland, die Julius-Maximilians-Universität, mit 10 Fakultäten, also wirklich eine Volluniversität unter den Top 10% weltweit der Universitäten. In Bayern sicherlich nach den Münchner Universitäten die Top-Adresse, um Forschung zu betreiben. Also diese 4 Hochschulen, zu denen eben neben der Uni dann auch 2 technische Hochschulen und eine duale Hochschule gehört, da passiert unglaublich viel Innovation. Wir haben fast 1.000 Professoren, wir haben über 40.000 Studenten hier in der Region, wir haben 6 außeruniversitäre Forschungsinstitute und wir haben jede Menge Hidden Champions in der Region, die ja auch in der Vergangenheit sehr stark davon profitiert haben, dass eben aus den Hochschulen, insbesondere der Universität, natürlich sehr viel Wissen und sehr viele ausgebildete Fachkräfte herausgegangen sind. Ich nenne mal eine Wittenstein, Bosch Rexroth, eine Schaeffler, eine Varema, Lauda, und. Das Problem, was wir allerdings so ein bisschen haben, ist, dass uns die Möglichkeit fehlt, eigentlich die Innovationen weiter zu gestalten außerhalb der eigentlichen Gründung. Das heißt, alles, was an Wagniskapital bisher in der Region zur Verfügung stand, ist nicht mehr zur Verfügung aus der Region selber, sondern kam immer aus den großen Metropolen. München, ganz klar, du hast Unternehmertum angesprochen, aber München hat sehr, sehr viel.
Also München, Unternehmertum, die gelten da ja, was dieses Startup-Hub-Gebilde anbelangt, werden ja immer wieder überall nach vorne gestellt. Ne? Habt ihr euch an denen auch so ein bisschen orientiert oder arbeitet ihr mit denen vielleicht auch als, in Anführungszeichen, Nachbarn zusammen?
Ja, das ist ja gerade das Spannende, ja. Also dieses Kapital stand bislang in der Dezentralität sozusagen nicht zur Verfügung, mit dem Problem, dass viele Startups auch abgewandert sind mit dem Wachstumskapital, was aus Berlin, München etc. kam. Und da wollte man eben gegensteuern. Und da ist natürlich Unternehmertum, also UVC, eine Mustervorlage im gleichen Bundesland. Diese Mustervorlage, die ist sicherlich auch in das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz 2022-23 mit hineingeflossen, denn man wollte ganz klar als politische Aufgabe den Hochschulen, natürlich auch insbesondere den Universitäten, neben Forschung und Lehre eine dritte Säule Transfer, und dazu gehört nun mal sehr stark das Thema Ausgründungen, mit auf den Weg geben und hat sozusagen privatwirtschaftliche Elemente tatsächlich auch freigegeben für die Hochschulen. Und das hat die Universität Würzburg auch als Chance, als Trittbrettchance genutzt, um in dieses Thema, wie verwerten wir eigentlich zukünftig Lizenzen, Patente, Ausgründung etc., wie können wir auch auf diesem Weg besser unterstützen, eben aufzusetzen mit vielen Bausteinen. Und einer dieser Bausteine, der dann privatwirtschaftlich an die Stellar Vent Capital vergeben wurde, ist der VC-Fonds 14 Leaves, der gerade aufgebaut wird. Warum 14 Leaves? Die 14 steht für die Anzahl an Nobelpreisen, die in Würzburg mal zum Tragen gekommen sind, angefangen von Konrad Röntgen 1901. Und die Leaves sind sozusagen das verbindende Element der gesamten Region, weil wir eine sehr blattreiche im Sinne der Wissenschaft, aber auch im Sinne von Wein und Waldlaub sind.
Welche Investoren und Unternehmer aus der Region sind denn da engagiert? Weil das ist ja immer ein wesentlicher Teil von den Startup-Hub-Konzepten, ja, genau, dass sich da halt eben Forschung, privates Kapital in Form von VC-Geldern, aber halt auch lokale Unternehmen engagieren. Also ihr habt gesagt, ihr wollt 50 Millionen auch einsammeln für diesen Fonds. Wer hat denn da wie viel schon bei euch investiert?
Also ich mag jetzt nicht über konkrete Summen, ich rede mal über ungefähre Summengrößen. Wir haben von Anfang an die Universität als Partner drin gehabt, die, und das ist wahrscheinlich auch ein Novum in der Geschichte der Universitäten, selber schon Kapital mit hineingegeben hat. Warum ist das interessant oder ein Novum? Im normalen Bereich, im öffentlichen Dienst stehen für so etwas keine Gelder zur Verfügung. Dafür brauche ich also Stiftungskapital oder andere Gelder, die ich eben nutzen kann, um so einen Wagniskapitalfonds mit aufzubauen. Wer von Anfang an dabei gewesen ist, ist das lokale Sparkassensystem. Das ist einmal die Sparkasse Mainfranken-Würzburg, die hier mit einem nennenswerten siebenstelligen Betrag auch direkt reingegangen ist und die wiederum ihre Nachbarsparkassen, also das sozusagen Sparkasseninstitutionelle System der Region, mitzieht in dieses Konstrukt hinein, weil wir eben nicht nur in Würzburg tätig sind, sondern im Grunde genommen in der ganzen Region Unteres Franken. Das beginnt irgendwo bei Aschaffenburg und reicht dann bis zum Landkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld, Main-Tauber-Kreis. Also ist eine sehr, sehr große Region genau in der Mitte Deutschlands, die dort bedient wird. Dazu kommen zahlreiche Ankerinvestoren, Unternehmer, Investoren hier aus der Region selber. Natürlich immer viele kleinere Player, die auch mit in so ein Fondskonzept hineingehen. Und die Entscheidungswege sind da ein bisschen länger, aber bei den Institutionellen sehen die Gespräche eigentlich auch sehr, sehr gut aus, dass wir hier auch die üblichen Verdächtigen einer Fondsgründung mit dabei haben werden.
Das heißt, eine KfW Capital oder ein EIF, was eigentlich immer so als bei der Vorgründung eigentlich immer mit dabei ist?
In Bayern ist es sogar so geregelt, dass die LFA, die Landesbank, entsprechend nicht selber über Geldvergaben redet, sondern dass diese Dinge über den EIF tatsächlich professionell bewertet und die Gelder entsprechend vergeben werden. Aber diese Prozesse sind natürlich ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen standardisierter und regulierter, insofern aufwendiger, langwieriger als der typische Prozess, den man rein privatwirtschaftlich bei einer Investitionszusage hat.
Was ich mich da noch frage, wenn ich mir jetzt auf die Deutschlandkarte gucke, also und die verschiedenen, wir hatten ja historisch gesehen, hatten wir eine starke Startup-Szene in Berlin, dann kam durch die TUM und Unternehmertum halt eben auch noch so ein starkes München-Hub. Und jetzt, was durch die WIN-Initiative ja versucht wird, ist, dass man auf der Deutschlandkarte diese Leuchtprojekte irgendwie versucht zu kopieren. Es gibt mit Soho oder Zoho ja auch für die Region Nürnberg und die Metropolregion, also Franken, wo ich jetzt, bitte steinige mich nicht, Würzburg glaube ich auch dazu zähle, so im Großen. Ist es dann, wenn ich mir da die Unternehmer und Investoren und Fördergelder und sowas angucke, ein Entweder-Oder ist da wirklich genug Raum und Fläche, dass dann unterhalb von diesen, ja, ich sage es mal, offiziellen oder zentralisierten Teil der Win-Initiative sich befindlichen Hubs dann auch noch solche regionalen Geschichten zusätzlich entstehen können wie ihr, oder kannibalisiert sich das an irgendeiner Stelle? Also steht ihr da irgendwie im Wettbewerb miteinander, was dann, wenn ich jetzt mir das Blick das große Ganze nehme, wie bauen wir ein effizientes Ökosystem, vielleicht sogar hinderlich wäre?
Nee, ich glaube, es ist sogar sehr förderlich, dezentral zu denken. Mit Blick auf die Landkarte liegen zwischen Würzburg und Nürnberg tatsächlich über eine Stunde Autofahrt, also so bummelig 80 bis 100 Kilometer. Das ist nicht so ganz nahe beieinander, auch wenn das Franken ist und in der Gebietsreform man natürlich entsprechend heute anders auf eine Landkarte guckt als damals, als es noch das Frankenreich tatsächlich gab. Also das war nicht so ganz klein und die Entfernungen sind hier auch entsprechend groß. Das heißt, es macht tatsächlich Sinn, sich einzelne Bereiche, das obere Franken, das mittlere Franken, das untere Franken anzuschauen und gezielt an den Universitäten und Hochschulen, an den innovationsstarken Hochschulen entsprechend technisch vorzugehen, sich in die Labore zu begeben, zu schauen, was an Ausgründungspotenzial gibt es. Und das kann ich nicht aus der Ferne machen. Ja, also ich kann natürlich immer gucken, dass ich zentrale Konstrukte, egal ob jetzt in Nürnberg oder in München oder Berlin, aufbaue. Aber das Thema Gründung entsteht vor Ort. Und das Thema Gründung muss ich eigentlich auch vor Ort forcieren. Nur wenn ich vor Ort die Kraft habe, zu finanzieren und zu forcieren und zu professionalisieren, dann gibt es eine Berechtigung eigentlich für alle nachfolgenden, möglicherweise auch größeren Kapitalbecken in Seed, Series A, Series B etc. mit der Finanzierung dann eben mitzugehen oder die Finanzierung zu übernehmen. Und ich glaube, da tut sich überhaupt keine Konkurrenz, sondern im Gegenteil, ich freue mich, dass die Nürnberger selber eigene Konstrukte im Bereich VC-Förderung oder Forderung, also Startup-Finanzierung aufbauen. Gleiches machen wir eben im unteren Franken, / Mainfranken. Und das Innovationspotenzial an beiden Hochschulökosystemen ist riesengroß. Also wenn ich mir so im Monat anschaue, was da an einzelnen Innovationen passiert an seiner Hochschule, dann ist es gigantisch. Ja, also allein hier im März bei uns in Würzburg, die Informatik ist Nummer eins weltweit in der Virtual Reality Forschung geworden. Es gab mehrere Auszeichnungen neuer Krebstherapieansätze, unter anderem durch die Deutsche Krebsgesellschaft. Ein Schlaganfall-Wirkstoff ist mit Boehringer Ingelheim jetzt in vertragliche Weiterentwicklung gegangen. Es gab einen Forschungsbeginn, Quantenrepeater für zukünftige Quantendatennetzwerke, Informationsübertragungsmöglichkeiten durch neuartige hybride Licht-Materie-Ansätze. Das erste Mal Magnetpartikelbildgebung für strahlungsfreie Blutgefäßanalyse in Echtzeit, die erstmalig am Menschen getestet wurde. Das ist sozusagen das, was Konrad Röntgen mal vor 131 Jahren mittlerweile hier in Würzburg begonnen hat. Ja, unser erster KI-Satellit, der kommt ebenfalls aus Würzburg. Das ist das Thema, mit dem wir uns auch sehr stark beschäftigen. Der ist jetzt schon 2 Jahre im All und wir haben viele, viele neue Start-up-Themen begonnen, viele neue Exist-Gründerstipendien begonnen. Also das ist eigentlich Wahnsinn, was hier Monat für Monat an so einer größeren Volluniversität in Deutschland passiert. Und dieses Potenzial gilt es eben zu heben und dieses Potenzial gilt es in Arbeitsplätze, in Innovation, die aber bitte nicht nur in Metropolen landen sollte, sondern eben auch in den ländlichen oder in den ruralen Gebieten von Deutschland entsprechend für Arbeitsplätze und Innovation sorgen sollte.
Das klingt total gut, aber also was bei mir nur so ein bisschen Fragezeichen macht, ihr wollt für ja erstmal für einen regionalen Fonds 50 Millionen einsammeln, das müssten dann ja, wenn es ein bisschen gestreut ist und bei der Ticketgröße, die ihr da machen wollt, ich glaube, ich weiß nicht, zwischen 100.000 und 1 Million, das müssen dann ja 40 bis 50 Investments werden. Wenn ich das auch nochmal in Relation setze zu der ganzen Win-Initiative mit allen Startup-Factories, die haben laut offiziellen Angaben zusammen rund 110 Millionen Euro private Finanzierungsmittel. Also da wärt ja ihr mit 50 Millionen regional schon halb so groß wie der ganze Rest deutschlandweit zusammen. Das klingt irgendwie ein bisschen überambitioniert, oder?
muss die Zahlen dahingehend ein bisschen korrigieren. Die BaFin gibt uns vor als Mindestgrenze für Investoren 200.000 Euro. Und natürlich haben wir auch Investoren, die mit einer niedrigen Summe, wobei man sie ja immer über mehrere Jahre streckt in der Einzahlung, also typische Investitionsperiode 4 bis 5 Jahre. Das ist also sozusagen die Untergrenze, um als semiprofessioneller Investor für einen Spezial-AIF, das heißt ein VC-Fonds, klassifiziert zu werden. Aber wir haben natürlich auch Investoren, sowohl aus der Privatwirtschaft als auch aus den institutionellen, die natürlich deutlich über 1 Million liegen. Also wenn ich 50 Millionen durch 200.000 Euro Investitionszusagen teile, dann komme ich auf ziemlich viele Investoren. Das wäre also wahrscheinlich nicht zu schaffen, sondern man braucht dann schon die größeren Investitionszusagen. Und auch das, was du jetzt eben aus der WIN-Initiative zitiert hast, ich nehme an, das ist das Geld, was sozusagen staatlicher Seite, politisch staatlicher Seite zur Verfügung gestellt wurde, um an verschiedenen Startup-Leuchttürmen überhaupt das Thema Venture Capital aufbauen zu können. Das gibt dann aber natürlich auch noch die Verpflichtung an die Player vor Ort, das entsprechend mit institutionellem und privatwirtschaftlichem Kapital zu spiegeln, um dann eben auch größere Summen aufzubauen. Also ein Fonds mit 10 Millionen ist eigentlich nicht wirtschaftlich betreibbar für die Managementgesellschaft, die damit betraut ist, denn sie lebt ja letzten Endes nur von der Management-Fee, meistens so um die 2%. Und wenn ich 2% von 10 Millionen nehme, dann kann ich da nicht wirklich viele Mitarbeiter plus Bürokosten, plus ein Accelerator-Programm, plus bezahlen. Da brauche ich schon eine gewisse Größenklasse und so kommt eigentlich bei uns auch die Zielsumme 50 Millionen zustande. Erst in der Größenordnung kann ich wirklich nennenswert investieren. Wir reden bei uns über roundabout 40 bis 50 Investments. Wenn man das jetzt runterbricht, dann haben wir natürlich auch kleinere Tickets, gerade im Pre-Seed-Bereich, wenn es zum Beispiel um KI-Technologien, um B2B-Software-Technologien gibt. Aber es gibt natürlich auch größeren Finanzierungsbereich im Health-Technologie-Bereich oder im Bioinformatics- oder Biotech-Bereich oder auch in Physik-Bereichen. Insofern erhebt sich das ein bisschen auf im Durchschnitt. Aber ich glaube, in die Größenklasse muss man eigentlich kommen, um auch dezentral, also in der Region, tatsächlich sehr, sehr gut in innovative Geschäftsmodelle investieren zu können.
Mhm. Wie weit oder wie lang könnt ihr denn mit dabei bleiben bei so einem Startup? Also ich meine, ihr schreibt ja in der Mitteilung, dass es vor allem auch am Frühphasenkapital fehlt. Da hört man ja auch ein bisschen andere Stimmen in Deutschland aus Investorenszene, wo es heißt, eigentlich sind wir bei der Frühphase noch ganz gut aufgestellt, aber wo es wirklich, wirklich, wirklich fehlt, ist dann die Skalierungsphase, wenn die etablierten Startups wirklich skalieren und wachsen wollen und dafür dann richtig Kapital brauchen. Wie weit könnt ihr da mitgehen Richtung Growth Capital und wie geht's dann für, wenn ihr da 40, 50 tolle Startups auf die Rampe geschoben habt, wie geht's denn für die dann weiter? Weil da ist man dann irgendwann mit 50 Millionen ja schon relativ schnell an der Grenze, wenn es wirklich wachstumsintensiv wird.
Ja, ich glaube, wir müssen die VC-Landschaft so ein bisschen segmentieren. Also es gibt einerseits sehr viele privatwirtschaftliche VC-Konstrukte. Das ist auch sehr, sehr gut, dass wir die an allen Stellen haben. Wie heißt es so schön? Konkurrenz belebt das Geschäft, aber sehr viele davon sind einfach sehr weit weg von Deep Tech, sehr weit weg von den Laboren, den Universitäten, den Hochschulen. Aber genau dort passiert jede zweite Innovation, passiert jede zweite Gründung in Deutschland und genau an den Stellen müssen wir eigentlich ansetzen. So. Und dieses Kapital, das kann ich nicht irgendwo zentral zur Verfügung stellen oder ich sag mal, viele politische Vehikel, die haben dann entsprechend auch nur die Möglichkeit zum Co-Investment. Dann stellt sich natürlich die Frage, wer macht denn das Initial-Investment sozusagen, wenn die nur Co-Investment machen dürfen? Und genau dafür brauchen wir eigentlich die dezentralen Wagniskapitalbecken, wie wir das jetzt eben in Würzburg, in Mainfranken entsprechend erstellen. Und dieses Thema, Das können wir aus der Region natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt unterstützen. Das heißt Pre-Seed, Seed, Series A. Aber wir können es in den Phasen unterstützen, wo es darauf ankommt, aus einer fixen Idee, die auch einen tiefen Forschungsburggraben hat, ein Unternehmen, was skaliert, zu bauen, um dann langfristige Netzwerke, langfristige Kanäle auch zu nutzen, auch gerade in die deutschen und europäischen Corporates, um Innovation eben auch mit Unterstützung größerer Partner dann in die, ich sag mal, die reiferen Phasen eines Startups oder Scale-Ups hinein zu hieven. Und ich glaube, auch an der Stelle ist es wichtig, dass wir dezentral sozusagen die Initialplayer haben, weil wenn du vor Ort bist, verstehst du, was aus den Laboren kommt. Wenn du vor Ort bist, siehst du die Innovation viel, viel früher als alle anderen. Wenn du vor Ort bist, bist du in der Lage, gemeinsam mit den Gründern, mit den Ausgründern, mit den Professoren, mit den Doktoranden, mit den Forschungslaboren an den Themen zu arbeiten und bist frühzeitig in der Lage, eigentlich neue Player, neue Partner, gerade im Bereich der Corporates, einzubinden. Da sehen wir zum Beispiel den Effekt, dass in bestimmten Wissenschaftsbereichen sich die Corporates eher in ganz späte Innovationsphasen in der Finanzierung zurückgezogen haben. Das heißt, sie scheuen eigentlich das Risiko, frühzeitig hineinzugehen. Und genau da haben wir eigentlich unsere Chance, dass wir Vertrauensverhältnisse aufbauen können, dass wir zunächst mal vor Ort finanzieren können, mit natürlich einer tollen Rendite, mit entsprechenden Chancen für beide Seiten, für Gründer, aber auch unsere Investoren, um dann eben langfristige Kanäle, langfristige Vertrauensverhältnisse in die Corporates, in größere Fonds, du hast ganz am Anfang den IPO genannt, möglicherweise auch eine Option, hineingehen zu können und damit das System eigentlich von unten heraus zu treiben.
Du hast gerade die Rendite angesprochen. Was für eine Zielrendite strebt ihr an? Weil ich meine, du hast eingangs auch gesagt, da steckt ja auch direktes Geld von der Uni mit drin.
Ja, also das ist natürlich immer schwierig, sozusagen in der Öffentlichkeit zu sagen, XYZ. Ich sag mal so, Deep Tech Venture Capital Fonds an allen Universitäten, es gibt gar nicht weltweit so unendlich viele, es gibt so um die 200 in dem Modell, was auch die TUM letzten Endes fährt. Die haben immer eine bessere Rendite gehabt als VC-Fonds. Und wenn ich jetzt mal das Rad 20 Jahre zurückdrehe an die Gründungspunkte von der Unternehmertum, von dem ersten Fonds, dann haben die damals gesagt, ja, unser erster Fonds, der war jährlich im mittleren zweistelligen Renditebereich, prozentualen Renditebereich. Ob wir das erreichen oder nicht, mag ich mich gar nicht so äußern, aber ich glaube, die Chance ist schon da, tatsächlich mit einem Deep Tech Fonds, der an der Universität am Hochschulsystem sitzt, auch eine Rendite zu machen, die zu dem oberen 10% der europäischen VC-Szene gehört.
Okay, das ist aber ein Debütfonds. Ihr habt da noch keinen historischen Track Record aus einem Vorgängerfonds oder so, weil man das ja nicht...
Also die Stellar Vent Capital ist gegründet worden von Bankern und Unternehmern mit jahrelanger oder jahrzehntelanger Erfahrung selber. Wir haben natürlich seit 2021, 2022 einen Private Equity Fonds laufen, den wir sehr, sehr erfolgreich auch in der Wertschöpfung treiben. Wir haben uns extra für den VC-Fonds noch einen weiteren Partner geholt, der aus der VC-Szene, aus der europäischen VC-Szene entsprechend kommt, so dass wir uns insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt sehen, einerseits bei den Finanzthemen im Hintergrund, andererseits bei den unternehmerischen Themen, weil Skalierung bedeutet auch immer Unterstützung in Akzeleration und andererseits natürlich in dem Transfer von Wissenschaft zu Wirtschaft, sprich in den VC-Fonds.
Ich würde dich jetzt hinten raus gerne aber doch schon nochmal mit ein paar konkreten Zielen festnageln, dass du mir mal so ein paar Zahlen gibst, an denen ich dich dann in ein paar Jahren messen kann. Also Fundraising-Ziel ist ja klar, das habt ihr schon rausgegeben, ihr wollt 50 Millionen einsammeln. Wie viel, vielleicht erstmal noch kurz über welchen Zeitraum?
Typischerweise sind das immer anderthalb Jahre, zwei Jahre maximal, ist so eine typische Fundraising-Zeit, angefangen vom Initial Closing. Wir sind relativ weit, insofern gib uns noch mal ein paar Monate, weil Institutionelle natürlich auch entsprechend ein bisschen länger brauchen und der ein oder andere privatwirtschaftliche Investor schaut auch zunächst mal von der Seitenlinie zu. Wir freuen uns immer über neue Investoren, die möglicherweise auch nicht aus der Region kommen, weil wir glauben, wir verbergen hier in der Region sehr, sehr gut, wie hoch innovativ das ganze Thema eigentlich ist. Also da ist in der Mitte Deutschlands eine echte Renditechance. Aber ich glaube, wir werden das ganz gut füllen.
Und so mit Blick auf Ausgründungen, dann spätere, also erstmal, wie viele Ausgründungen? Wer würdest du sagen, in den nächsten 2, 3, 4, vielleicht 5 Jahren bräuchtet ihr aus eurem Universitätenkreis, wenn du sagst, das würdest du jetzt als Erfolg werten? Und wie viel davon, wird natürlich nicht Startup-Logik, nicht jede Idee funktioniert oder geht groß auf, wie viele erfolgreiche Exits bräuchtet ihr oder wünschst du dir, damit du dann ein paar Jahren sagen würdest, das Ganze ist eine erfolgreiche Geschichte geworden?
Alleine die Universität in Würzburg, und wir reden ja noch über weitere technische Hochschulen eigentlich, hat im Jahr etwas über 100 Lizenzen, Patente und entsprechende Ausgründungen. Das ist also schon eine ganze Menge, mit denen man tagtäglich ins Gespräch kommt, mit denen man zusätzlich zu der Innovation, die ja auch in so einer Region entsteht, diskutiert und möglicherweise auch investiert. Insofern ist mir gar nicht bei den Investitionen so bange. Also ich hatte es vorhin gesagt, so 40 bis 50 Investitionen mit den Follow-ons werden das sicherlich werden im Laufe der Zeit. Wir haben ein typisches Stipendiatenprogramm vorweg für Jüngere, für noch sehr kleine Ausgründungen oder Gründer, wo wir dann auch die ersten Meilensteine überprüfen können. Und dann geht es in die typischen Phasen Pre-Seed, möglicherweise bei dem einen oder anderen Unternehmen, was wir begleiten, Series A. Natürlich wissen du und ich, dass nicht alle dieser 40 bis 50 Startups und Scale-Ups, die daraus entstehen, letztendlich zu einem Erfolg werden. Das ist einfach auch der Statistik eines solchen Fonds im positiven wie im negativen Sinne geschuldet. Also ich würde den Fonds auf jeden Fall als positiv bewerten, wenn wir da entsprechend unseren Zielen vorwärts kommen. Und wenn dann am Ende ein IPO bei euch in Frankfurt in der Börsenzeitung landet, dann freue ich mich sehr. Und ich glaube, dann können wir beide auch auf eine Flasche schönen Frankenwein anstoßen. Ich glaube, das muss irgendwo das Ziel auch sein auf dem Weg dahin. Und das sehe ich jetzt schon aus unserer Region, sind sehr, sehr viele große Finanzierungen, auch gerade in den letzten Jahren entstanden. Also um mal die Innovationskraft der Region zu zeigen, der Deutsche Gründerpreis, der ja nur in jeder Kategorie einmalig vergeben wird, für die Kategorie Startups ist in den letzten 10 Jahren zweimal nach Würzburg an ein Startup vergeben worden. Ich glaube, da können wir uns schon so ein bisschen auf die Schultern klopfen. Und das ist genau die Kategorie Deep Tech, die ich eigentlich suche und die ich finanzieren möchte. Und ich glaube, das kann man gar nicht so sehr in irgendwie Kennzahlen festmachen, sondern es hängt auch davon ab, haben wir eine Chance, die Ausgründungszahl nennenswert zu steigern, diese PS auf die Straße zu bringen, da wirkliche Scale-Ups draus zu machen, die dann auch aus anderen Stellen irgendwann weiterfinanziert werden. Und davon bin ich mehr als überzeugt. Und wie gesagt, die Wette mit der Flasche Frankenwein, die steht. Ich lade dich herzlich ein, lieber Philipp.
Frankenwein beim IPO ist notiert. Da unsere Hörer ja Private Markets Profis sind und auch immer gerne mal wieder so ein paar Insights hätten und Geheimtipps. Und du ja vorhin gesagt hast, dass der Vorteil von diesem dezentralen Ansatz ist, dass man so super, 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 super nah dran ist. So, und ihr ja auch einen Börsengang wollt, dann sag mir doch mal, gib mir doch, welche Startup-Idee, welches Forschungsprojekt gerade aktuell sollte ich mir auf jeden Fall auf die Liste schreiben, weil du sagst, das könnte ein IPO-Kandidat das werden, das hat für mich Unicorn-Potenzial. Gibt es da einen Namen, ein Projekt, eins, das du mir zum Abschluss mal geben willst?
Liebe Investoren, ich spreche jetzt ein bisschen leiser, weil das ist jetzt nur unter uns. Es gibt tatsächlich ein paar Bereiche, wo ich denke, da geht die Musik richtig ab. Aber ich nenne jetzt keine Namen, sondern ich nenne mal Bereiche. Bitte in den Weltraum schauen, was dort an Forschung gerade geleistet wird und was erkennbar an neuen Geschäftsmodellen entstehen wird in 3, 4, 5 Jahren, ist wahnsinnig spannend. Wir sind da in Deutschland voll mit an der Spitze, was das Thema Satellitentechnologie etc. angeht. Das zweite Thema, bitte schaut auf die neuen Materialien, was im Nanobereich gerade passiert, egal ob in die Richtung Halbleiter oder in die Richtung Quanten oder einfach nur stinknormale Materialien, die weiterentwickelt werden, ist Wahnsinn für ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsfelder. Und wenn ich mir dann drittens, um nur drei herauszupicken, den Health-Bereich anschaue, dann glaube ich, wir stehen da gerade vor einer Revolution bei der Anwendung ganz neuer Verfahren, ganz neuer Medikationen, ganz neuer Anwendungsfelder. Auch da lohnt es sich, wirklich tief in die Labore reinzuschauen. Und das, was wir hier machen, ist nicht nur einfach irgendwelche Gründerideen zu verfolgen, sondern das sind teilweise Forschungsdinge, die über Jahre im Labor entstehen, bevor sie überhaupt in die Ausgründung kommen. Also das ist wirklich Deep Tech, da ist ein ganz tiefer Burggraben. Und ich glaube, das macht richtig Spaß für jeden, der Freude an Innovation hat.
Ja, cool. Dann bin ich mal gespannt, ob ich meine Flasche Frankenwein bekomme. Sag an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du diese Debatte rund um deutsches Ökosystem und wo sich ja viel über die WIN-Initiative und diese zentralen Themen dreht, da mal so ein dezentrales Projekt mitgebracht hast. Sehr, sehr interessant. Ich werde es auf jeden Fall mit großem Interesse verfolgen. Danke dir für deine Zeit.
Ja, vielen Dank.
Und damit wären wir für heute auch wieder durch. Ich bin mal gespannt, ob ihr dieses Thema und das Projekt ähnlich interessant findet wie ich. Wie immer, schreibt mir da gern über alle möglichen Kanäle, die euch einfallen. Gebt mir Feedback zur Folge. Freue ich mich immer drüber, dass wir für euch besser werden können. Jetzt wünsche ich aber, wie immer, erstmal noch ein schönes Wochenende und natürlich immer ein gutes Händchen bei euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao.